Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebenslinien, dem GFO-Podcast. Und heute ist das Thema mobile Pflege. Denn häufig stellen sich hierbei viele Fragen, sowohl für Pflegekräfte als auch für Pflegedürftige und ihre Angehörigen. Einige dieser Fragen hoffe ich zumindest etwas heute klären zu können. Und zwar ist mein Gesprächspartner für die heutige Folge Michael Kuzil, Einrichtungsleitung von GFO Mobil in Moers, ambulante psychiatrische Pflege und Betreuung. Michael, erstmal schön, dass du natürlich da mit an Bord bist heute. Und es wäre ganz nett, wenn du dich mal so selber und auch die GFO Mobil hier in Moers vorstellst.
Also ich bin der Michael Kuzil. Ich bin seit dem 1.7.1987 im Unternehmen. Ich habe hier verschiedene Dinge durchlaufen und wurde dann, wie die Mutter zum Kinde kommend, Leiter der ambulanten Pflege im Jahre 1998. Und dieser Dienst zeichnet sich aus dadurch, dass der Dienst eben nicht nur körperlich kranke Menschen umsorgt, sondern auch den seelisch kranken Menschen in den Blick nimmt und allumfassend versorgt. Das heißt, wir gucken nach der Körperlichkeit, wir gucken nach Medikamenten, wir begleiten den Menschen aber auch durch Gespräche im Alltag und sind in der Lage, durch Hauswirtschaft das Ganze zu unterstützen.
Dann würde ich gleich mal auf die Schwerpunkte noch kommen, aber du bist ja eigentlich gelernter Krankenpfleger. Gibt es irgendwas wie eine Art Reiz, in der mobilen Pflege tätig zu sein, denn du bist ja schon relativ lange dabei?
Der Anreiz für mich als Krankenpfleger in der ambulanten Pflege tätig zu sein, liegt letztlich darin, dass ich hier sehr allumfassend mich um die Menschen kümmern kann. Das ist ein ganz, ganz weites Feld, wo man auch viel Wissen braucht, um die Menschen im Alltag wirklich sinnvoll zu unterstützen.
Wie würdest du so, ohne das jetzt in einer Fachsprache zu sagen, was ist ein mobiler Pflegedienst?
Die ambulante oder mobile Pflege gibt es schon immer. Die Familienangehörige haben zu Hause gepflegt. Durch die langjährige Versorgung in der häuslichen Situation kommt es dazu, dass die Menschen schnell auch an ihre Grenzen geführt werden. Und dann braucht man einen ambulanten Pflegedienst, der in die Haushalte kommt, der dort vor Ort körperliche Pflege durchführt, medizinische Pflege durchführt, der Beratung durchführt, Beratung des Betroffenen, Beratung der Angehörigen und auch durch Serviceleistungen, beispielsweise eine Fahrt zum Arzt oder aber auch hauswirtschaftliche Dienstleistungen unterstützt, sodass die Angehörigen in eine Entlastungssituation hineinfallen, der Betroffene aber rundum gut versorgt ist.
Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass die GFU Mobil einen besonderen Schwerpunkt hat, nämlich die psychiatrische Pflege und Betreuung. Das ist ja für so einen ambulanten Dienstleister nicht unbedingt normal. Was sind so da die Schwerpunkte und auch die Herausforderungen?
Psychiatrische Pflege, oder ich benutze das Wort eigentlich gar nicht gerne, ich benutze lieber seelisch kranke Menschen. Seelisch kranke Menschen leben in unserer Gesellschaft mitten unter uns, sind aber oft falsch verstanden und wissen auch nicht, wo sie im Angang ihrer Erkrankung beispielsweise schnell Hilfe bekommen. Die psychiatrische Pflege ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Die Krankenkassen verordnen in der Regel, oder die Ärzte besser gesagt, verordnen diese Leistung. Und dann kann der Betroffene zunächst einmal regelmäßig vom Pflegedienst besucht werden. Die Leute, die in dem Bereich tätig sind, sind alles dazu von den Kassen zugelassene Mitarbeiter, die also ein bisschen was von psychiatrisch-seelischen Erkrankungen verstehen. Weil es gibt immer wieder die Situation, wenn du wärst seelisch krank, dann würde ich das auf den ersten Blick jetzt gar nicht erkennen können. Wenn du aber einen Gipsarm oder ein Gipsbein hättest, dann kommt es immer wieder dazu, dass die Leute, oh, guck mal da, der braucht Hilfe, der kann nicht hier, der kann nicht das. Dass die seelisch kranken Menschen in ihrem Innerlichen viel erkrankter sind und einen viel größeren Hilfebedarf haben, das sieht man erstmal nicht. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen im Rahmen der psychiatrischen Betreuung, wo die Defizite liegen und wo die Menschen Hilfe auch bekommen können. Und das braucht eine besondere Sorgfalt. Und da sind wir eben trainiert und können da entsprechend Unterstützung anbieten.
Du hattest ja eben schon in dem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, das würde ich gerne mal von dir jetzt nochmal hören, dass du jetzt zum Beispiel einen Fall hast und wie du dann ins Krankenhaus fährst. Du hast ja eben sehr schön beschrieben, dass du das mit einer ganz besonderen Einstellung machst. Ich glaube, das könnte für unsere Hörer und Hörerinnen sehr interessant sein.
Es gibt ja die Situation, dass mein Erleben durch andere beeinflusst werden kann. Und das würde meine Wahrnehmung schon sofort einfärben. Dem kann ich mich gar nicht entziehen. Und deshalb ist es wichtig, morgen zum Beispiel habe ich die Situation, dass ich in unsere Klinik nach Rheinberg fahre, in die Psychiatrie, und dort eine Dame kennenlernen werde, die in Zukunft von uns versorgt wird. Mir reicht an der Stelle zunächst einmal nur die Information, wo die Dame lebt. Ich brauche keine Informationen über die Erkrankung. Ich gehe in die Begegnung mit der Frage, warum sind Sie hier im Krankenhaus? Eher ist wichtig, den Menschen kennenzulernen. Weil in der Psychiatrie kann der Mensch die entsprechende Einstellung erfahren, medikamentöse Einstellung erfahren. Aber seine Krankheit bewältigen kann er nur zu Hause. Und deshalb ist mir eigentlich wichtiger, wer ist dieser Mensch, als wie die Diagnose, die dahinter steht.
Das heißt, du machst eigentlich, es gibt ja das Wort Biografiearbeit, das ist ja gerade bei psychiatrischen Erkrankungen oder seelischen Erkrankungen, finde ich, ist ein schöneren Ausdruck auch, seelischen Erkrankungen noch häufig viel wichtiger. Das heißt, du gehst mehr in die Biografiearbeit, als sich mit den Diagnosen eines Arztes auseinanderzusetzen.
Die ärztliche Diagnose ist richtungsweisend und die ist zunächst einmal auch sicherlich ganz, ganz wichtig. Aber dennoch ist es so, dass mir in der Begegnung der Mensch und seine Biografie wichtiger ist. Letztendlich gibt es viele Dinge, die in der Biografie begründet sind. Manche Dinge, die sich dann auch klären lassen, die dann in der Begleitung, die wir machen, wir sind keine Therapeuten, da weise ich darauf hin. Wir sind keine Therapeuten, wir begleiten und wir erziehen die Menschen auch nicht. Das ist ganz wichtig. Letztendlich gucke ich, wie du bist und so darfst du sein.
Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend finde, gerade eben, weil die seelischen Erkrankungen zunehmen oder vielleicht offensichtlicher geworden sind. Was sind so dann, ich will es mal zweifach formulieren, einmal das Spannende, es gibt ja auch, man kann ja auch mal sagen, dass irgendwas spannend ist oder ein Reiz an diesem Beruf. Was ist dann aber auch gerade bei diesem Bereich mit den seelischen Erkrankungen, was sind da so Herausforderungen für jemanden, der im mobilen Dienst, ambulanten Dienst tätig ist? Der kommt ja jeden Tag wieder in eine neue Situation. Es ist ja was anderes ein bisschen als im Krankenhaus.
Das Spannende ist, wenn ich das so sagen darf, der Erfolg. Wenn es dann gelingt, Menschen, die im Drehtüreffekt immer wieder in die Klinik gegangen sind, weil sie in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung nicht zurechtgekommen sind, weil nicht unterstützt. Das Spannende ist der Erfolg. Zu sehen, wie die Menschen sich durch die Begleitung, durch die Unterstützung im Alltag, durch den Pflegedienst zu Hause stabilisieren und dann auch in eine ruhigere Phase ihres Lebens fallen, bis hin, dass sie über Jahre, solche Fälle haben wir auch, nicht mehr in der Klinik waren. Es ist aber unbedingt wichtig, dass diese Menschen in der Begleitung regelmäßig gesehen werden. Es gibt viele Erkrankungen, wo die Menschen, das Beispiel darf ich nennen, wo die Menschen ihre Medikamente nehmen und der Zustand sich stabilisiert. Dann gibt es aber in der Erkrankung nicht selten das Phänomen, dass die Menschen dann sagen, Mensch, mir geht es gut, warum nehme ich die Medikamente? Denen ist überhaupt nicht klar, dass sie die Medikamente nehmen müssen und dass es ihnen nur deshalb gut geht, weil sie die Medikamente nehmen. Und das ist das, was wir hier einfach auch in den Blick nehmen. Sobald wir merken, dass jemand in seinem Allgemeinzustand sich verändert, in seinem psychischen Allgemeinzustand sich verändert, dann nehmen wir Kontakt auf mit dem Arzt. Wir kommunizieren das, wir bringen die Menschen auch mit dem Arzt in Kontakt, um eben da eben die Korrektur durch den Arzt auch durchzuführen. In der Erstberatung in der Klinik, und das ist schon fast wie ein Gebet, dass ich dann den Menschen sage, jemand, der seelisch krank ist, braucht drei Dinge. Erstens, der braucht unbedingt einen Arzt, dem er vertraut. Zweitens, er braucht von diesem Arzt die Medikamente. Und drittens, er braucht ein umsorgendes soziales System. Und zwar ein gesundes soziales System. Und dazu gehört nicht selten der Pflegedienst, Die seelischen Erkrankungen oder die Menschen mit seelischen Erkrankungen leben nicht selten in der sozialen Isolation. Dass Familienangehörige nicht mehr verstehen, was da los war und sich abgekehrt haben von dem Menschen, oder aber der Mensch selber sich in den sozialen Rückzug begeben hat, weil er nur Ablehnung in so einer Erkrankung erfahren hat. Und wir begegnen diesen Menschen vorurteilsfrei und versuchen dann entsprechend zu unterstützen.
Da stellt sich jetzt für mich natürlich wiederum eine weitere Frage hinten dran, und zwar: Was sind jetzt, um mal kurz auch auf die Mitarbeitenden hier zu sprechen zu kommen, was sind so die Kernpunkte, die ein Mitarbeiterin oder Mitarbeiter beherrschen müsste? Es ist ja schließlich, wenn ich im ambulanten Pflegedienst bin, sowieso, dass ich in den persönlichen Raum einer Person nicht einbreche, aber reinkomme. Im Krankenhaus ist es ein öffentliches Haus, wo man kurzfristig ist. In Senioreneinrichtungen ist, die haben auch ihre privaten Räume, aber es ist ja trotzdem noch was anderes, als wenn ich jetzt in die Wohnung eines Menschen komme, der jetzt pflegebedürftig ist. Was sind so Punkte, wo du sagst, das muss man für die mobile Pflege mitbringen, das ist unabdingbar, und darüber sollte man sich auch im Vornherein klar sein, dass man eben diesen Beruf nur dann oder zu 100% gut erfüllen kann, wenn man diese Dinge mitbringt.
Die Mitarbeitenden, die zu uns kommen oder auch bei uns sind und in die Begegnung mit den seelisch kranken Menschen gehen, die müssen respektvoll sein. Die müssen ganz besonders sensibilisiert sein, weil sie betreten das Allerheiligste, sage ich immer. Das Allerheiligste des Menschen. Die gehen in die absolute Privatheit. Und das bedarf eine hohe Toleranz. Manche Menschen sind an der Stelle sehr, sehr darauf bedacht, dass ihre Lebensumstände beispielsweise nicht kritisiert werden. Wir haben Menschen, die leben in nicht guten räumlichen Verhältnissen. Die haben schmutzige Wohnungen, schmutzige Kleidung. Die sind einfach auch nicht fähig, das, was ich oder du auch kannst, Körperpflege durchführen, Kleiderwechsel, Wohnung aufräumen, die können das gar nicht aufgrund ihrer Erkrankung. Und da ist es so, dass wir eben zunächst einmal nicht wertend da reingehen. Und wenn wir nach Lösungsansätzen suchen, dann ist es immer der Mensch, der vorgibt, was wir tun. Wir stülpen nichts über. Die Erfahrung habe ich, als ich unerfahren war, vor 30 Jahren gemacht. Ich arbeite mittlerweile seit 1998 mit seelisch kranken Menschen. Da habe ich gedacht, ich könnte für dich was tun. Funktioniert nicht. Nur er kann für sich was tun und ich kann das mit ihm vielleicht entwickeln und begleiten.
Das ist ja, gibt ja diesen schönen Satz, oft ist gut gemeint, schlecht gemacht. Und das ist, glaube ich, dass man sich selber da etwas zurücknehmen muss. Jetzt kommen wir mal zur allgemeinhäuslichen Pflege. Das sind ja Sachen, in die man, sag mal, die schlecht planbar sind. Ich bin jetzt 55, ich sitze hier jetzt nicht mit dir zusammen und sage mal zu, wenn wir den Podcast zu Ende haben, sprechen wir mal über meine häusliche Pflege. Oder wäre das vielleicht der richtige Ansatz? Das heißt, was rätst du Betroffenen oder ab wann rätst du Betroffenen wozu?
Also Krankheit ist ja etwas, was man schleichend erleben kann, aber auch schicksalhaft erleben kann. Von just in time passiert was, dass ich einen Unfall habe und aus dem Unfall heraus sich dann ein Hilfebedarf oder eine Pflegebedürftigkeit entwickelt. Egal, auf welchem Weg der Hilfebedarf wächst, sobald jemand seinen Alltag nicht mehr bewältigt bekommt und man darüber nachdenkt oder sein Umfeld darüber nachdenkt, einen Antrag auf Pflegeversicherungsleistungen zu stellen, empfehle ich unbedingt in eine Beratung mit einem Beratungszentrum. Die gibt es aber auch in die Beratung einer Sozialstation, zum Beispiel hier GFO Mobil, oder wir haben es in Drolshagen, wir haben es dann auch in Rheinland-Pfalz, in Hamm Wissen, in eine Beratung zu steuern. Weil da sitzen die Leute, die sich sehr gut in den Angeboten der Pflegeversicherung auskennen und die auch in der Lage sind, auch zu begleiten oder aber auch aktiv Dienstleistungen zu erbringen. Beratung ist, wie ich finde, der allerwichtigste Schritt, um eben nicht in unnötige Irrwege zu gehen, um nicht da am Ende alleine dazustehen und Probleme nicht mehr bewältigt zu bekommen. Es gibt die Situation, dass Menschen in die Pflegesituation hineinfallen, schon im Krankenhaus den Pflegedienst dazu rufen, der Pflegedienst mitorganisiert, im Vorfeld schon mit in die Häuslichkeit geht, wenn es darum angeht, zu sagen, wohin stellen wir das Pflegebett? Das gehört nämlich nicht ins Schlafzimmer, das gehört da, wo das Leben tobt in der Häuslichkeit, nach Möglichkeit dort positionieren, dass man in das Grüne gucken kann, dass man auch mitkriegt, wenn jemand zu Besuch kommt und nicht unbedingt dann im Schlafzimmer in der ersten Etage sich abgeschoben fühlt. Das sind so Dinge, die wir einfach auch mitsteuern können, wenn man uns dazu ruft und sagt, sag uns mal, wie es geht.
Ich fand das gerade einen sehr schönen Satz, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass eben ein Pflegebett, wenn jemand es benötigt, nicht irgendwo im Schlafzimmer sozusagen abgestellt wird. Das finde ich natürlich, im ersten Moment würde ich ja auch denken, wo kommt ein Bett hin? Natürlich irgendwo da, wo es ruhig ist, aber derjenige möchte ja trotzdem am Leben teilnehmen. Gibt es sowas wie eine, das ist sehr schwierig, aber gibt es so etwas wie eine Checkliste, die man abarbeiten kann, wo man sagt, okay, es ist absehbar und ab jetzt muss ich diese Schritte definitiv unternehmen, damit die zu pflegende Person gut versorgt ist?
Checkliste in dem Sinne gibt es nicht. Aber es gibt den Prüfkatalog des medizinischen Dienstes zur Einstufung einer Pflegebedürftigkeit. Und ich empfehle, da wo im Alltag ein Unterstützungsbedarf wächst, hinzugehen und zu sagen, ich stelle einen Antrag auf Pflegeversicherungsleistungen, weil letztendlich wird dann diese Checkliste, dieser Rahmenprüfkatalog wird dann abgearbeitet und das ist ein Punktesystem und je mehr Punkte man bekommt, desto höher wird der Pflegegrad. Das kann ich auch nicht beeinflussen, weil das ist eine Sache, die der medizinische Dienst autark macht. Ich kann hingehen, wenn ich sehe, jemand hat einen Hilfebedarf, einen Antrag stellen auf Pflegeversicherungsleistung bei der zuständigen Pflegekasse. Die meisten Fälle laufen über die Pflegekasse. Es gibt seltene Fälle, die dann berufsgenossenschaftlichen Hintergrund haben, aber die kann man eigentlich vernachlässigen. Wichtig ist, wenn Hilfebedarf eintritt, nicht zu zögern. Man kann nur gewinnen. Und dann gibt es die verschiedenen Pflegegrade, 1, 2, 3, 4, 5. Je mehr Pflegegrad man hat, desto höhere Punktzahl hat man erreicht. Und so größer ist der Hilfebedarf. Dahinter stehen die finanziellen Mittel, die man dann zur Verfügung hat, um dann Dienstleister reinzuholen. Oder aber zu sagen, wenn die Familiensysteme stark sind, wir machen das mit der Familie, aber selbst dann, spätestens ab Pflegegrad 2, ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass die Familiensysteme sich alle halbe Jahre beraten lassen müssen durch einen zugelassenen Pflegedienst. Bei den Pflegegraden 4 und 5 müssen die sogar einmal im Quartal einen Termin mit einem Pflegedienst machen, damit sichergestellt ist seitens der Pflegekasse, dass der Betroffene gut versorgt ist. Da geht es um Handwerkliches, wie mache ich was? Es geht aber auch um Hilfsmittel und letztendlich auch ein Stück weit Beurteilung, ist er wirklich versorgt, weil es fließen ja nicht unerhebliche finanzielle Mittel, man nennt das Pflegegeld.
Das ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass jemand nochmal kommt und nicht nur einfach Geld gibt und dann geht es dahin, denn häufig ist es ja auch so, dass dann Gelder eben zweckentfremdet werden. Seid ihr denn auch dafür zuständig? Es gibt ja manchmal Nachfragen oder auch Beschwerden, dass man sagt, meine Mutter hat Pflegegrad 2 bekommen, ich finde aber, die ist viel unfähiger. Und könnt ihr da auch beraten in dem Moment und sagen, ja, wir gucken uns das mal an, ob das wirklich ist und helfen bei dem Widerspruch? Könnt ihr das auch?
Also sowas ist auch unser täglich Brot. In dem Moment, wo jemand einen Pflegegrad hat, nehmen wir mal das Beispiel, Pflegegrad 2 hat und die Angehörigen sagen, er ist unterbewertet, da ist viel mehr jetzt schon zu leisten, dann können die von uns einen Beratungsbesuch abrufen. Wir können, den kriegen wir sogar bezahlt. Wir gehen dann in die Häuslichkeit und sehen, Mensch, das ist unterbewertet. Und dann gibt es im Rahmen dieser Beratungsbesuche ein Formular, das genau darauf hinweist, was ich aus meiner fachlichen Sicht zur Verbesserung der Pflege anbieten kann. Dann sage ich vielleicht einen Rollator, einen Toilettenstuhl oder auch einen Badumbau, aber auch eine neue Begutachtung. Und dem muss die Kasse sich stellen. Das ist, letztendlich ist das schon der Antrag, dann zu sagen, auf Höherstufung, die Kasse muss dem nachgehen und dann geht der Weg. Kasse informiert medizinischen Dienst, medizinischer Dienst legt eine Beurteilung ab. Mittlerweile gehen bestimmte Beurteilungen auch ohne Hausbesuch, das wird dann anhand der Aktenlage gemacht. Das kann man durchaus nachvollziehen. Wenn jemand im Laufe seiner Pflege seines Lebens immer älter wird und dann schon den Pflegegrad 2 hatte, wenn der dann irgendwann mal 90 Jahre alt ist, dann hat er wahrscheinlich auch noch mehr Hilfe nötig. Und dann wird das aus medizinischer Sicht laut Aktenlage beurteilt. Wichtig ist, Antrag stellen, medizinischer Dienst und dann gucken. Und wenn dann das Ergebnis nicht dem entspricht, was man erwartet hat, dann bitte ich immer, lasst euch das Gutachten geben, dann schaue ich aus meiner fachlichen Sicht da rein und dann finden sich manchmal Fehler in den Gutachten, wo man dann sagen kann, das bildet den tatsächlichen Hilfebedarf nicht ab. Wichtig dabei ist eine Widerspruchsfrist von 4 Wochen und dann geht man einfach mit den Betroffenen gemeinsam den Weg. Die können am Ende nur gewinnen.
Jetzt ist das ja hier der Podcast der GFO und natürlich kann man nicht überall einen ambulanten Dienst der GFO finden, die natürlich in allen Sachen besonders gut wäre. Was wären denn für dich so Kriterien oder so, wo die Angehörigen einer pflegebedürftigen Person bei ihrer Auswahl eines Pflegedienstes darauf achten sollten? Das sind unsere Kriterien, deswegen sind wir gut und daran sollten sich auch die Angehörigen richten.
Also da gibt es von meiner Seite ein ganz klares Statement. Bitte jetzt nicht erschrecken. Ich sage immer wieder, mir ist nicht wichtig, was die Menschen haben an erster Stelle, sondern wo sie wohnen. Wenn ich jemanden habe, der in der Peripherie, also weit weg von hier, von unserem Einsatzort lebt, dann verliere ich kostbare Pflegezeit auf der Straße. Dann wird Pflegezeit zu Fahrzeit. Und Fahrzeit bedeutet, ich habe nicht mehr so viel Kapazität, um dich dann vielleicht umfassend zu versorgen. Deshalb das erste Kriterium ist räumliche Nähe. Das zweite Kriterium, was ich empfehlen würde, ist Erreichbarkeit. Hier bei uns, wir sind ja hier barrierefrei, ist es also immer wieder der Fall, das passiert jede Woche, dass die Menschen einfach hier an die Tür kommen und sagen, ich brauche da mal Unterstützung. Haben Sie Zeit. Und dann, wenn das nicht sofort geht, kriegen die einen Termin. Dann wird das aber auch entsprechend sehr, sehr zeitnah bearbeitet. Wichtig ist auch, dass die Menschen sich vor Augen führen, wenn sie mit einem ambulanten Pflegedienst arbeiten, dass sich ihr Alltag verändern wird. Nicht nur die Hilfe ins Haus kommt, sondern dass sich der Alltag verändern wird. Weil wir hatten das jetzt, mit ein paar Tagen war ja hier so ein bisschen Glatteis, passiert es so, dass wir das vom Zeitmanagement ja gar nicht schaffen können, immer um 9 Uhr da zu sein. Ja, dann sind die Straßen vereist, dann ist wieder eine Baustelle. Wichtig ist, dass die Menschen auch in der Einstiegssituation vom Pflegedienst selbst beraten werden und darauf aufmerksam gemacht werden, es verändert sich was. Ja, du musst mit neuen Leuten umgehen können, du musst auch mit neuen und anderen Menschen umgehen können. Multikulturell sind wir hier im Pflegedienst. Auch das muss ich für mich lernen zuzulassen, wenn jemand zu mir ins Allerheiligste kommt. Umgekehrt, die Kollegen wissen, wenn mir kein Stuhl angeboten wird, dann setze ich mich nicht. Also das ist ein respektvoller Umgang und das muss geübt sein. Und dazu muss man bereit sein. Und das sagen wir auch den Menschen, die zu uns kommen. Du bist herzlich willkommen mit deinem Problem, aber du musst bitte auch mitmachen.
Ein sehr wichtiger Satz, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, und habe ich natürlich auch mal die Klagen von den Pflegenden, von den Pflegemitarbeitenden gelesen, dass die häufig sagen, ja, die erwarten, dass wir immer zur selben Zeit kommen und gleichzeitig auch eben Patienten, Kunden haben, die einfach nicht das mitmachen, was erforderlich ist. Man merkt dir gerade an, das finde ich wirklich sehr schön, du bist sehr begeistert in deinem Beruf. Was ist so der Reiz, den du daraus nimmst, dass du sagst, ja, das ist ein Beruf, der mir auch Spaß und Freude macht?
Ich kann meine gesamte fachliche Kompetenz als Krankenpfleger, aber auch hier jetzt in der Rolle der Leitung hier einfließen lassen. Und das Schöne daran ist dann auch letztendlich, auch so einfließen zu lassen, dass eine große Zufriedenheit bei den Klienten da ist. Aber auch bei den Mitarbeitern. Dass das nicht immer geht, da sind wir alle Realisten, das funktioniert nicht immer. Ne? Aber ich kann schwierige Situationen gut handeln und wenn das dann am Ende des Tages auch gelungen ist, dann bin ich sehr zufrieden.
Du hattest eben schon angesprochen, ein wichtiger Punkt ist hier der Zeitdruck, den ihr doch habt. Ja, eben. Deswegen sollte der ambulante Pflegedienst möglichst nahe liegen, damit eben wenig Zeit auf der Straße verloren wird. Wie kriegst du diesen Spagat hin, Wirtschaftlichkeit gegen eben den Punkt, den auch die GFO sich ja auf die Fahne geschrieben hat, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen? Das ist ja ein Spagat, den man da machen muss.
Das ist ein ganz großes Problem. Ich erinnere mich an manches Beispiel, wo wir angefangen haben in der Versorgung beispielhaft mit Medikamentengabe oder psychiatrischer Pflege und Medikamentengabe und die Kollegen mir signalisiert haben, da ist so viel im Argen, wir können das gar nicht alles stemmen. Und in dem Moment, wo dieses Signal an hier uns hier im Büro Arbeitende gesendet wird, gehen wir ins Fallmanagement. Da schießen wir erstmal Geld rein, wenn man so will, und gucken uns den Fall an, sichten und begleiten dann die Menschen auch hin in einen Pflegegrad. Nicht jeder, der zu uns kommt, hat ja einen Pflegegrad. So, und wir gucken dann, wie wir die Menschen auch in dem Regelwerk der Pflege- und Krankenkasse begleiten können, stellen die nötigen Anträge, wenn das gewünscht ist, unterstützen dort und holen dann wiederum im Umkehrschluss Leistungen aus einem solchen Fall raus. Das ist jetzt meine Sprache, ne? Leistungen raus, wo das Ganze refinanziert wird. Entscheidend ist letztendlich immer in diesem Bewusstsein zwischen, ich nenne das Geld und Güte, zu leben und zu stehen. Dazu gehört eben auch, dass wir nicht alle heilen können und auch nicht alle pflegen wollen, die, ich habe das gerade schon gesagt, die weit von uns weg wohnen. So, und dann der Mix aus nah bei uns sein, kontinuierliche Versorgung durch die Mitarbeitenden, man nennt das Bezugspflege, da wo immer es geht. Das ist der Erfolg, der dann dahinter steht. Und ich reflektiere mit dem Team hier immer wieder, wenn, und das passiert auch, Menschen hier uns verstorben sind. Dann gerade bei den jungen Kollegen, wenn wir dann über Monate und Jahre unter Umständen gepflegt haben in der Häuslichkeit, ist dann Thema, der ist verstorben. Und dann sage ich immer, ja, wo liegt denn jetzt unsere Befriedigung als ambulanter Pflegedienst? Du machst und tust, du schaffst und hetzt dich ab unter Umständen, um die Versorgung sicherzustellen. Und dann stirbt er am Ende doch. Und dann sage ich immer, und das arbeite ich dann auch raus mit den Kollegen, dass ich sage, ein größeres Geschenk konnten wir als Pflegedienst diesem Menschen nicht machen. In seiner gewohnten häuslichen Umgebung seinen Abschied nehmen zu können. Wir haben ihn begleitet, wir haben die Angehörigen begleitet, wir haben letztendlich Seelsorge betrieben und das by the way. Ja? So dass dieser Mensch in seinen Weg gehen konnte. Ich kann das nicht beeinflussen, aber er ist selbstbestimmt in der Regel verstorben. Nicht in der Anonymität eines Krankenhauses oder im Ein- oder Zweibettzimmer in einem Altenheim. Wie das ja nicht selten dann der Fall sein könnte.
Ich nehme das mal wirklich als schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Hat mir mega Spaß gemacht, Michael. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hättest du noch so einen letzten Satz, den du unseren Hörern und Hörern mitgeben würdest?
Jetzt kommt's. Wenn es Ihnen gut tut, dann kommen Sie zu uns.
Mehr gibt es gar nichts mehr dazu zu sagen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns das nächste Mal bei GFO Lebenslinien, dem Podcast der GFO. Mein Name ist Markus Harfs und wie immer schließe ich die Sendung mit einem Satz von Joe Strummer: The future is unwritten.